Warum jetzt stille Risikofaktoren? Weil sie halt im Hintergrund, im Untergrund arbeiten und auf Dauer unser Herz schädigen. Und deswegen ist diese Folge wirklich einigermaßen wichtig.
Hätte ich jetzt gedacht, dass das jedem Menschen mittlerweile klar ist, dass Stress, und darüber sprechen wir jetzt, chronischer Stress, schlecht ist für die Gesundheit und irgendwann auch fürs Herz. Aber du listest das jetzt als Risiko auf, was nicht jedem bewusst ist.
Weil oft so eine Haltung dahinter steht, ich habe zwar Stress, aber ich halte es aus und es ist mein Job und ich muss das machen. Und ich glaube, diese Menschen sind eben sehr gefährdet.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, schönen guten Morgen, Thomas. Hallo.
Markus, guten Morgen. Markus, ich denke, wir haben heute ein sehr spannendes Thema dabei. Wir unterhalten uns über Risikofaktoren, 5 an der Zahl, die wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer nicht auf dem Schirm haben.
Also ich würde mal sagen, die regelmäßig unseren Podcast hören, haben die schon auf dem Schirm, wie du sagst, oder haben es zumindest schon mal gehört. Und ich glaube, du sowieso, der ja den Podcast von der ersten Folge an begleitest, Thomas. Aber so im Allgemeinwissen von Patientinnen und Patienten sind diese 5 Risikofaktoren relativ unbekannt. Und deswegen sprechen wir heute über Herzrisiken, 5 an der Zahl, die tatsächlich fast niemand kennt.
Markus, weil du gerade erwähnt hast, dass jemand, der alle Folgen gehört hat, also das wären dann 186 Folgen, dass der eigentlich Bescheid wissen müsste. Hast du schon mal jemanden kennengelernt in deinem Alltag, der dir bestätigt hat, dass er 186 Folgen angehört hat?
Nee, ehrlich noch nicht, aber das wäre mal so eine Idee, gell? Dass diejenigen, die wirklich von sich behaupten können, sie haben alle Folgen gehört, dir eine E-Mail schreiben, ja? Und du kannst dir dann überlegen, ob wir für solche sehr treuen Hörerinnen oder Hörer eine kleine Überraschung haben, oder?
Ich hätte schon eine Idee einer Überraschung. Die bekommen von dir ein handsigniertes Buch inklusive einem von dir persönlich geschriebenen Gedicht rund ums Herz auf der letzten Seite.
Ja, bin ich bereit.
Also, dann freuen wir uns auf die ersten Mails, die uns zugehen und die dann bestätigen, dass sie alle Folgen gehört haben. Natürlich werden wir das auch nochmal per Test abfragen, um sicher zu gehen. Aber genug der Ironie, Markus. Lass uns einsteigen in diese Risikofaktoren und den ersten Begriff oder das erste Schlagwort, was ich dabei habe, ist Lipoprotein A.
Genau, und vielleicht nochmal zum Oberbegriff, warum jetzt stille Risikofaktoren oder Risikofaktoren, die fast keiner kennt, weil sie halt stille Entzündungen anrichten können, stille Rhythmusstörungen, stille Gefäßveränderungen, also im Hintergrund, im Untergrund arbeiten und auf Dauer unser Herz schädigen. Und deswegen ist diese Folge wirklich einigermaßen wichtig. Und ich danke dir, Thomas, dass du dich diesem Thema da mit annimmst. Und wir kommen zum Lipoprotein A. Du erinnerst dich, wir haben schon öfters mal drüber gesprochen, auch als LP klein a in der Abkürzung bekannt, und es erfährt so in den letzten Jahren so ein bisschen einen Aufschwung, weil es eigentlich empfohlen wird, dass man bei jedem Patienten einmal im Leben dieses Lipoprotein A bestimmt. Es ist also ein Bestandteil des Cholesterins, was ähnlich wie unser schlechtes Cholesterin, das LDL, zu Gefäßentzündungen, zu Gefäßverkalkungen führen kann und damit halt ein Risikofaktor ist für Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Und leider spürt man das natürlich nicht, dass man diese erhöhte Lp-a hat. Man sieht eventuell, wenn man zur Vorsorge geht, die Auswirkungen, und deswegen gilt es so als blinder Fleck in der Cholesterinwelt, wenn ich das mal ein bisschen salopp formulieren darf.
Und wenn ich das richtig verstehe, dann kann der viel gerühmte Lebensstil, den du ja immer wieder propagierst, dagegen nichts ausrichten, oder?
Ausnahmsweise kann das dann tatsächlich mit einer gesunden Ernährung oder Sport und den anderen Faktoren, die wir oft besprechen, nicht verändert werden. Dieses Lipoprotein A ist wirklich ein genetisch festgelegtes Lipoprotein, das wir von unseren Eltern erben. Und das macht die Sache natürlich auch ein bisschen, ja, für den Patient manchmal ein bisschen unangenehm, weil er dann einen erhöhten Wert, wenn er Pech hat und sagt, ja, jetzt habe ich den Wert und was mache ich jetzt damit? Und deswegen, glaube ich, wird es auch noch relativ wenig bestimmt.
Du sprichst jetzt gerade davon, dass es relativ wenig bestimmt wird, wenn du jetzt in deinen Praxisalltag gehst. Wie oft wird bei dir dieser Wert ermittelt?
Also du weißt ja, dass wir so eine Ambulanz haben, eine Vorsorgeambulanz, und wir gehen jetzt dazu über, falls es noch nicht geschehen ist, bei jedem Patient mit einem Risikoprofil, andere kommen ja gar nicht zu uns in diese Ambulanz, das Lipoprotein einmalig zu bestimmen. Tatsächlich, ich würde mal sagen, 20-30% haben es schon mal bestimmen lassen, und bei den restlichen werden wir es jetzt machen. Ja, und dann können wir zumindest den Patient darüber aufklären. Und natürlich kann man, auch wenn das Lipoprotein noch nicht direkt behandelbar ist, können wir natürlich umso mehr dafür sorgen, dass die anderen Risikofaktoren wirklich perfekt eingestellt sind.
Was mich in dem Zusammenhang fasziniert, ist, dass man ja tatsächlich, egal wann, diesen Wert ermittelt, und der bleibt dann wie so ein Marker eigentlich erhalten, oder?
Richtig. Ja, und ich finde das, in der Regel haben wir ja Patienten, bei denen auch das Gesamtcholesterin erhöht ist, die vielleicht auch einen hohen Blutdruck haben, die vielleicht auch mal geraucht haben oder noch rauchen, dann wundert es ja in Anführungsstrichen in der Regel nicht, wenn solche Patienten dann einen Herzinfarkt bekommen. Es gibt aber auch ganz junge Patienten, die auf einmal mit einem Herzinfarkt in die Klinik eingeliefert werden, wo alles in Ordnung ist, sportlich, leben gesund, rauchen nicht. Ja. Und bei solchen Patienten ist natürlich obligat, das Lipoprotein A zu bestimmen, um zu gucken, war das vielleicht die Ursache. Und gar nicht so selten sehen wir dann ganz erhöhte Werte. Oft finden wir auch in der Familienvorgeschichte schon Herzinfarkte, Schlaganfälle in jungen Jahren. Und das zeigt natürlich, okay, da müssen wir danach nach diesem Wert besonders gucken.
Und wenn jetzt der Wert signifikant erhöht ist, dann bedeutet das auch wiederum, dass man dann Medikamente nehmen sollte, oder?
Ja, wobei es gibt noch keine spezifischen Medikamente, Thomas. Das ist ja gerade die Krux. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die entwickelt werden, weil da ist es natürlich ein enormes Potenzial, auch für die Pharmafirmen hier zu investieren, weil bei der Vielzahl der Menschen, die so ein erhöhtes LP-Klein A haben, wird sich eine Investition mit einem neuen Medikament in dem Bereich lohnen. Und immer wenn es sich lohnt, dann geht die Pharmaindustrie natürlich auch dahin. Ja. Im Moment, es gibt die PCSK9-Hemmer, die hat man in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge noch mal ein bisschen näher erörtert. Die können, wenn auch im geringen Maße, das LP-Klein A etwas senken. Aber entwickelt werden noch spezifischere RNA-Therapien, das heißt Medikamente, die tatsächlich die Geninformation, die Gentranskription modulieren, und mit dem Ziel, dass man da gezielt wirklich das Gen, was für die Bildung von Lipoprotein A zuständig ist, ausschaltet oder moduliert, dann es zu einer Senkung kommt, und dann will man natürlich und wird man sehen, ob eine Verringerung des LP-Klein A tatsächlich dann noch zu weniger Herzinfarkten und Schlaganfällen führt. Das ist dann das Entscheidende.
Also sollten wir beide in 15 Jahren immer noch am Mikro sitzen und über das Thema Herz sprechen, könnte es dazu schon Lösungen geben.
Richtig. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher.
Jetzt weiß ich bloß nicht, ob wir in 15 Jahren noch am Mikrofon sitzen und über das Herz sprechen, weil dann wären wir ja bei der Folge 1528. Ja,
mal sehen, Thomas. Ja?
Ja. Markus, lass uns ins nächste Risiko einsteigen. Du hast hier wirklich was Paradoxes aufgeschrieben. Ein Herzinfarkt ohne verstopfte Gefäße. Habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Ja, das ist richtig. Und das sind diese neuen Begriffe, die jetzt auch in den Leitlinien bei uns in der Kardiologie vertreten sind, die MINOCA oder INOCA. Also das heißt, wir haben immer häufiger, wir hatten es schon immer und haben es nur früher auch anders genannt, aber wir hatten immer schon das Phänomen, dass wir Durchblutungsstörungen hatten oder auch Symptome einer Durchblutungsstörung, EKG-Veränderungen wie bei einer Durchblutungsstörung, ohne dass wir dann im Herzkatheter dafür ein Korrelat finden konnten, sprich eine Engstelle, die wir dann sehen. Und man hat es dann als Syndrom X bezeichnet oder eine endotheliale Dysfunktion, und es gab noch andere Begriffe. Es waren vor allen Dingen und sind auch heutzutage Frauen betroffen, und jetzt nennen wir das INOCA, also eine Ischämie, Durchblutungsstörung auf Deutsch, ohne obstruktive Koronararterien, also ohne nachweisbare Stenosen, Engstellen in der Koronarangiographie im Herzkatheter. Und bei dieser Erkrankung sind nicht die großen Herzkranzgefäße das Problem, sondern eben die Mikrogefäße, also die ganz kleinen Gefäße im Herzen, die wir im Katheter gar nicht sehen. Wenn du dir einen Baum vorstellst und du reißt den mit der Wurzel aus dem Boden, dann sind die großen Wurzeln, das sind unsere großen Gefäße, die sieht man auch mit bloßem Auge. Aber diese ganzen kleinen, wirklich dann Mikrowurzeln, ja, die in 10 Meter noch in die Erde reingehen und sich auf dem Erdboden ausbreiten, die sehen wir einfach nicht. Und die können aber genauso krank sein wie die großen Gefäße. Die können sich verkrampfen, die können sich nicht richtig erweitern. Und im Endeffekt ist es so, wenn du einen Baum hast, der krank ist, der kann am Stamm oder an den großen Ästen was haben. Aber wenn jedes Blatt oben in den Wipfeln auch krank ist, dann geht es dem Baum insgesamt natürlich schlecht. So kann man sich das vorstellen.
Aber Markus, das stelle ich mir jetzt wirklich sehr, sehr schwierig vor. Natürlich für die Patienten genauso wie für dich, weil sie kommen ja mit Symptomen wie bei einem Herzinfarkt, mit Brustschmerzen, und du findest nichts. Was machst du denn dann?
Richtig. Dann muss man diese Beschwerden tatsächlich ernst nehmen, weil oft werden solche Patienten natürlich als psychisch auffällig oder psychosomatisch oder überlagert abgestempelt, gell? Und die sollen sich nicht so anstellen, man findet ja nichts. Aber das ist wirklich ein Trugschluss. Und vor allen Dingen, wir reden jetzt hier nicht nur um Beschwerden, das wäre schon schlimm genug, sondern wir reden auch, dass diese Menschen tatsächlich auch eine eingeschränkte Lebenserwartung haben, wenn man das nicht erkennt und nicht behandelt, weil die Durchblutungsstörung ist ja da. Also das heißt, bei typischer Klinik und vielleicht noch dem einen oder anderen Befund, es muss nicht sein, aber viel oft ist das Belastungs-EKG zum Beispiel auffällig, da müssen wir Spezialuntersuchungen machen, die können wir auch mittlerweile machen im Herzkatheterlabor, dass man also Medikamente gibt, die sozusagen eine Stressreaktion im Herzen auslösen, sodass wir dann relativ zuverlässig sehen, ob zum Beispiel eine starke Verkrampfungsneigung in den Gefäßen vorliegt. Und dann können wir heute, und das ist die gute Nachricht, diese Diagnose zumindest mal stellen. Und das ist für den Patienten oft sehr wichtig, weil dann kann er sagen, ich bilde mir das nicht ein, sondern ich habe diese Beschwerden und das hat auch einen Namen.
Aber das Ganze findet dann bei einer Herzkatheteruntersuchung statt, bei der ich herztechnisch unter Stress gesetzt wird.
Richtig, genau. Es gibt Medikamente, die man da geben kann, die dann entsprechend auf unser Gefäßsystem wirken. Und wenn ich dann zum Beispiel nachweisen kann, dass meine Gefäße überdurchschnittlich verkrampfen, Ja, deswegen ist diese Untersuchung auch gar nicht so ohne. Es gibt dann also auch wirklich ausgeprägte Spasmen, sprich Krämpfe, die dann zum Teil auch wirkliche Probleme machen. Also das muss man schon unter guten, kontrollierten Bedingungen machen. Dann hat man aber tatsächlich eine Diagnose und kann dann auch zumindest die Symptome ganz gut behandeln.
So, wenn du das dann rausgefunden hast, wie kann man das Ganze dann tatsächlich behandeln?
Also medikamentös kann man mit Sicherheit zunächst mal die Risikofaktoren wirklich streng einstellen. Da gilt das Gleiche wie für die KHK mit Stenosen oder den Herzinfarkt. Also wir werden jeden Risikofaktor genauso behandeln, wie als ob da eine Verengung wäre an den großen Gefäßen. Dann können wir natürlich, gerade wenn so eine Krampfneigung besteht durch die kranken Gefäße, können wir mit Medikamenten dieses so ein krampflösendes, eine krampflösende Wirkung herbeiführen. Ja, da ist zum Beispiel das Nitro-Spray, es gibt noch zahlreiche andere Medikamente. Und die wirken auch ganz gut. Wir können natürlich auch ein bisschen auf dem Gebiet arbeiten, Entspannung und Stressreduktion, weil wir wissen, das trägt natürlich auch durch unsere Hormone dann zu verengten Gefäßen bei. Ja, und damit können wir in der Regel zwar den Patienten nicht asymptomatisch machen, aber wir können seine Beschwerden oft lindern.
Markus, Risiko Nummer 3.
Ja.
Verstehe ich nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass das jedem Menschen mittlerweile klar ist, dass Stress, und darüber sprechen wir jetzt, chronischer Stress, schlecht ist für die Gesundheit und irgendwann auch fürs Herz. Aber du listest das jetzt als Risiko auf, was nicht jedem bewusst ist.
Ja, und das ist tatsächlich auch so. Oder ich würde mal so sagen, wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, gilt Stress als Risikofaktor, dann würden wahrscheinlich eine sehr, sehr große Mehrheit Ja ankreuzen. Aber es ist ja so, das Entscheidende ist, dass wenn du dann die zweite Frage stellen würdest, leiden sie unter chronischem Stress, werden wahrscheinlich sehr viel weniger wiederum mit Ja ankreuzen, sondern eher mit Nein. Und das ist eben dieses Verborgene beim Stress, dass viele Menschen gar nicht mehr registrieren, dass sie unter chronischem Stress leiden. Wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist
sie verdrängen im Endeffekt.
Exakt.
Oder? Es ist eine Verdrängung.
Es ist eine Verdrängung, es ist eine Gewöhnung. Es fühlt sich für diese Menschen normal an. Ja. Und du glaubst nicht, wie viele Menschen mir in der Praxis begegnen, die einen 12- oder 14-Stunden-Tag haben und am Wochenende auch noch arbeiten und dann nebenher noch die kranke Mutter versorgen und dann noch Trouble in der Familie ist und trotzdem nicht das Gefühl haben, dass sie unter Stress stehen. Und deswegen ist es ein verborgener, ein stiller Risikofaktor, weil genau diese Menschen eben auch gefährdet sind. Jemand, der diesen Stress spürt und auch aktiv dagegen was tut, dass er sagt, okay, ich hatte jetzt die ganze Woche sehr viel Arbeit, am Wochenende ruhe ich mich aus oder ich sorge für Ausgleich, ja, die sind nicht so gefährdet wie diejenigen, die, wo der Stress im Stillen arbeitet, zur Gewohnheit wird und der Körper irgendwann dann mit einer Katastrophenreaktion reagiert. Also sprich, entweder einem psychisch Burnout oder halt mit einer schweren Erkrankung.
Markus, würdest du sagen, dass Menschen, die sich als resilient einschätzen, dann eher sogar noch gefährdet sind? Also ich kann mit dem Begriff der Resilienz da ganz schwierig umgehen, weil wir allen begegnen ja immer wieder Gestressten, die aber das Gefühl vermitteln, ja, ist ja kein Problem. Jetzt ist die Frage, ist es gesunde Resilienz oder ist es verdrängte Resilienz?
Ja, das ist eine gute Frage, Thomas. Und ich glaube, das muss man bei jedem Menschen individuell sehen. Also Für mich ist die Resilienz zweischneidig, wie du es ja eben auch schon angedeutet hast, weil oft so eine Haltung dahinter steht, ich habe zwar Stress, aber ich halte es aus und es ist mein Job und ich muss das machen. Und ich glaube, diese Menschen sind eben sehr gefährdet. Sie sind zwar nach außen hin sehr leistungsfähig und sind sozusagen im Beruf und sozial voll belastbar. Und weil sie das eben so sind, neigen sie dazu auch, sich immer mehr aufzuladen und werden auch natürlich vom Umfeld als stabil empfunden. Und der kann das doch machen, dem geht's doch auch gut. Aber es ist halt zweischneidig, weil jedes System irgendwann mal kippt. Und deswegen ist es schön, wenn jemand diese Resilienz hat. Aber wenn jemand resilient ist, sollte er gerade deswegen sich selber immer wieder einen kritischen Rückfragen stellen. Wie geht's mir? Was macht meine Körperfunktion? Was macht mein Blutdruck? Ja. Ein sehr guter Parameter, der auch immer mehr anerkannt wird und auch immer mehr benutzt wird. Du kennst ihn sicherlich auch, ist die sogenannte Herzratenvariabilität oder Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, je starrfrequenter unser Herz arbeitet, desto größer sind die Einflüsse auf unsere Sympathikus, also unserem Stresshormonnerv. Und desto gefährdeter, jetzt mal ganz pauschal gesagt, sehe ich einen Patienten. Wenn jemand eine gute Herzfrequenzvariabilität hat, heißt es, dass sich Parasympathikus und Sympathikus abwechseln, also Entspannung und Stress. Und das gilt als gesund. Und deswegen ist es für mich ein großartiger Alltagsmarker, auch wenn man jetzt ihn nicht überschätzen sollte. Das muss man auch klar dazu sagen.
Markus, kannst du das nochmal für uns Laien erklären? Wann ist der HRV gut und wann ist er schlecht? Weil auf den Uhren, die wir alle so mit uns rumtragen, wird der Wert ja auch immer wieder aufgezeichnet.
Also da gibt es keine Normwerte, Thomas, weil das natürlich sehr individuell ist. Und genauso wie es Menschen gibt, die haben eine Ruhefrequenz von 70 und dann gibt es Menschen, die haben 50. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, der mit 50 ist besser gestellt, sondern das Ganze hat nur dann einen Wert, wenn du das auch mal über ein halbes Jahr lang wirklich regelmäßig misst, dann weißt du, wo deine Range ist. Und wenn du aus dieser Range dann dauerhaft rausfällst, dann kannst du das schon als Risikofaktor werten, in meinen Augen. Ja. Und prinzipiell, je älter du wirst, desto eingeschränkter ist diese Herzfrequenzvariabilität. Ja, das sehen wir auch in anderen Funktionen des autonomen Nervensystems, bei der Verdauung zum Beispiel und bei Kreislaufreaktionen. Also auch das wird steifer, dieses System. Und deswegen sind die Schwankungen im Alter nicht mehr so hoch. Aber entscheidend ist, wie dein Wert außerhalb deiner persönlichen Range liegt.
Markus, Risikofaktor Nummer 4, der Schlafmangel. Da geht es mir ähnlich wie mit dem Nummer 3. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die behaupten tatsächlich von sich, dass sie mit 5 Stunden Schlaf zurechtkommen. Das ist vor allem im Arbeitsleben, findet man solche sehr oft, was sie dann auch mit dem Thema von vorher Stress zu tun hat oder Verdrängen von Stress. Du weißt, dass ich ein Mensch bin, der Gott sei Dank sehr gut schläft und für mich ist unter 7 bis 7,5 Stunden Schlaf am Tag eigentlich nichts drin, sondern das ist für mich ein Must-Have. Ist es dann tatsächlich den Menschen nicht bewusst, dass wenn sie nicht viel schlafen, dass sie sich dann auch wiederum einige Risiken einfangen? Musst du das tatsächlich immer noch erklären in der modernen Welt, in der wir uns befinden?
Ja, tatsächlich und noch mehr wie beim Stress, weil mit wenig Schlaf auszukommen, habe ich manchmal den Eindruck, gilt ja fast als Statussymbol. Und sehr viele Manager, die ich kenne, oder Powerleute rühmen sich ja damit, ihnen reichen 4 Stunden Schlaf und dann geht's weiter und dann geht man vor der Arbeit noch eine Stunde joggen. Und steht um 5 Uhr auf. Und das beeindruckt natürlich, in unserer Leistungsgesellschaft, weil man dann den Eindruck gewinnt, Mensch, ey, ja, guck dir das an, der ist auf den Punkt erholt mit 4 Stunden Schlaf. Und ich Schlafmütze, so wie du, wir brauchen 7 Stunden. Gell? Und was mache ich da falsch? Gell? Das ist ja das, was da, und deswegen ist diese Fehlannahme gefährlich, weil Schlaf ist jetzt keine Erholung oder lästige Funktion, die ich halt machen muss, weil es so dazugehört und weil es halt Nacht ist, sondern Schlaf ist tatsächlich medizinische Therapie. Und wenn wir dauerhaft zu wenig schlafen, und das kann man zum Beispiel auch dann an diesen indirekten Werten der Herzfrequenzvariabilität ablesen, dann produziert dein Körper mehr Stresshormone, der Blutdruck steigt und das ganze Nervensystem, das Vegetative zumal, gerät aus dem Gleichgewicht. Es kommt zu Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutzucker wird schlechter reguliert. Ja. Und das merken viele Menschen natürlich im Alltag nicht. Ja, und schon gar nicht die in dieser Bubble drin sind, der Leistungsgesellschaft und der Resilienz und sich für unbezwingbar und unsterblich halten. Und die Quittung kommt halt dann leider bei vielen Menschen irgendwann später.
Oft, wenn sie dann in Rente gehen, gell?
Zum Beispiel, ja.
Markus, was sind denn da die Indikatoren, wenn jetzt jemand bei dir sitzt? Wo wirst du wirklich hellhörig, gerade in dem Themenbereich?
Naja, du kennst ja diese Menschen sicherlich auch, die tatsächlich im Alltag immer voller Energie stecken und absolute Leistungstiere sind, gell? Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern das sind wirklich auch Menschen, die was bewegen und die auch für die Gesellschaft wichtig sind. Und wenn man sie dann mal in einem Moment sieht, wo sie vielleicht privat oder mal auch ein bisschen unbemerkt und nicht im Rampenlicht, dann sieht man auf einmal, dass dann so ein Mensch mal bei einer Veranstaltung am Tisch einschläft oder wegnickt oder müde wirkt, unkonzentriert wirkt, ständig am Gähnen ist. Ja? Aber das wird halt eben, und deswegen stiller Risikofaktor, wird von dieser Personengruppe halt nicht so wahrgenommen, sondern wenn überhaupt als lästig empfunden. Und dem dann nachzugeben oder zu sagen, ich gehe jetzt heute mal früh ins Bett, wird von vielen als ja Undiszipliniertheit ausgelegt. Und deswegen, wenn ich da so nachfrage, wie es so ist, und meistens hilft dann die sogenannte Fremdanamnese, das heißt, man fragt mal lieber den Partner. Und dann kriegt man schon Informationen, die man vielleicht vom Patienten selber nie bekommen würde.
Aber dann bin ich ja jetzt in dem Fall richtig stolz auf mich, weil wir beide sind ja auch durchaus auf der einen oder anderen Veranstaltung. Und ich bin zumindest bekannt dafür, dass ich um 9:30 spätestens 10 Uhr eine Veranstaltung verlasse. Dafür kriege ich doch jetzt ein Lob von dir als Kardiologe.
Ja, ja, wobei das hat ja bei dir was mit deinem, du bist halt eine klassische Lerche. Das heißt, du bist ein Frühaufsteher. Und dagegen kann man tatsächlich auch genetisch festgelegt wenig machen. Das heißt, jeder kennt es. Es gibt Menschen, die fangen erst mal so gegen 9 Uhr an, so langsam in die Pötte zu kommen. Die können aber dafür bis zum späten Abend nicht nur arbeiten, sondern eben auch fit sein, gesellschaftlich. Und die Lerchen, die gehen halt früh ins Bett und sind dafür morgens früher wach. Und natürlich in unserer modernen, postmodernen Gesellschaft kann ich mir gut vorstellen, dass es halt natürlich manchmal wirst du dir Kommentare anhören müssen, wenn du eine Veranstaltung eben um 9:30 verlässt. Gell?
Ja, vor allem von dir.
Stimmt gar nicht.
Markus, lass uns in den Risikofaktor Nummer 5 gehen, der wirklich, da steckt es dann schon im Namen, das stille Vorhofflimmern. Also das ist ja dann wirklich eine Herausforderung, oder?
Genau. Und vor Hoflimmern haben wir ja schon etliche Folgen drüber gemacht und wir brauchen auch jetzt über das Krankheitsbild gar nicht so wahnsinnig viel sprechen, sondern vielleicht einfach nochmal über die Tatsache, dass das Vorhofflimmern in sehr, sehr vielen Fällen asymptomatisch ist. Das heißt, die Patienten merken nichts davon und wir reden hier von 30-40%. Ja? Und das ist ja eigentlich schön für unsere Patienten, aber natürlich ändert sich nichts an der Gefährlichkeit, ob ich es merke oder nicht. Mhm. Und wir sehen zum Beispiel, wenn wir Schrittmacher abfragen, jeder Schrittmacher hat ja auch eine Art Langzeit-EKG integriert. Das heißt, Rhythmusstörungen, die auftreten, werden vom Schrittmacher wahrgenommen und dann gespeichert. Und dann sehen wir bei der Abfrage. Und die wenigsten, die dann solche kurze Phasen von Vorhofflimmern haben, spüren davon etwas. Und das ist natürlich insofern gefährlich, dass wenn das unentdeckt bleibt über Jahre, ist das Schlaganfallrisiko entsprechend hoch. Und deswegen müssen wir einen Weg finden, und das ist auch in den Leitlinien drin, dass sich alle Menschen ab einem gewissen Alter, nämlich über 60, regelmäßig nicht nur den Blutdruck messen, sondern auch pulsen. Das heißt, ihren Puls kontrollieren. Bei einem Blutdruckgerät hat man ja eigentlich dann beides, weil man kriegt ja auch immer die Herzfrequenz angezeigt. Man kriegt oft auch einen Hinweis, Herzrhythmusstörungen. Das Gerät merkt, wenn beim Vorhofflimmern zum Beispiel der Puls absolut arrhythmisch ist, unregelmäßig ist. Und ja, dann kann man zumindest, ist die Chance, dass man dann Vorhofflimmern, das nicht symptomatisch ist, entdeckt, deutlich, deutlich höher. Und wir haben eine Möglichkeit, Vorsorge zu betreiben.
Und Markus, ich glaube, genau das können auch die Wearables aktuell ganz gut abbilden, oder?
Richtig. Da sind wir jetzt wieder bei meinen beiden Lieblingsworten Sensitivität und Spezifität. Sensitivität heißt, ist das Gerät in der Lage, Vorhofflimmern zu sehen, wenn es auftritt? Da sind diese Wearables sehr gut. Also denen entgeht eine klassische Episode mit Vorhofflimmern in der Regel nicht. Spezifität heißt, wenn das Gerät was aufzeichnet, was ihm auffällig erschien, ist es dann Vorhofflimmern? Da sind sie entsprechend nicht so gut. Das heißt, wenn du am Tag dann 10 Aufzeichnungen hast, kann es sein, dass die alle falscher Alarm sind. Und das ist ja bei jeder Vorsorge, bei jedem Test so. Wir machen Tests und müssen einen guten Test haben, der sowohl sehr wachsam ist, also eine sehr gute Sensitivität hat, aber er sollte natürlich auch wenig Fehlalarme bringen. Also die Spezifität sollte auch hoch sein, sonst bist du jeden Tag beim Kardiologen und zeigst deine Apple Watch. Und das nervt dich und nervt deinen Kardiologen irgendwann auch. Aber ich glaube, dass die Technik immer besser wird und ich glaube, wird auch die Zukunft sein, dass man das ja zuverlässig und mit sehr guten Testwerten dann tatsächlich einsetzen kann.
Markus, kommt es tatsächlich in deinem Alltag vor, dass Patienten, Patientinnen regelmäßig wegen ihrer, sagen wir jetzt mal Apple Watch, weil du es gerade vorher genannt hast, bei dir aufschlagen und du denen klar machen musst, dass genau das der Fall ist, was du gerade schilderst?
Ja, das gibt's durchaus. Also es ist weniger so, dass jemand jetzt genau deswegen primär in die Praxis kommt, aber das Smart Handy wird schon zunehmend in der Praxis eingesetzt, sei es, dass jemand seine Werte dort dokumentiert oder dass er sagt, gucken Sie mal, das hat meine Watch vor ein paar Wochen mal aufgezeichnet, gucken Sie sich das mal an, das ist auch kein Problem. Ja? Mhm. Aber es sollte halt nicht so sein, dass sich jemand verrückt macht, ja, wie ich das auch kenne, und jeden Tag 10 Meldungen bekommt und entsprechend immer besorgt reagiert.
So Markus, zum Abschluss der Folge, und die Folge ist prädestiniert dafür, kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Checkliste mitgeben für unsere 5 Risiken, oder?
Richtig, genau. Also zum Lipoprotein A würde ich sagen, einmal im Leben messen lassen, das ist klar, ist Standard, sollte jetzt gemacht werden, wer es noch nicht getan hat. Einfach kann jeder Hausarzt auch machen, muss nicht der Kardiologe machen, dann hat man den Wert da. Dann, wenn ich typische Symptome habe, aber Herzkatheter war in Ordnung, dann nicht sagen, ist halt so oder ich bilde mir das ein oder muss ich so hinnehmen, sondern das tatsächlich ansprechen und dran denken, dass es auch das sogenannte Inoka gibt. Dann den Stresslevel wirklich reflektieren. Was ist mit meinem Schlaf? Was ist mit meiner Einstellung zum Stress? Was macht meine Herzfrequenzvariabilität? Sorge ich für Entlastung? Schlaf dann entsprechend genauer noch beobachten und darauf achten, dass ich wirklich auf meine 7 bis 8 Stunden Schlaf als Ziel komme. Und ab spätestens 60 Jahren nicht nur den Blutdruck kontrollieren, sondern dabei auch den Rhythmus screenen. Das kann ich, wie gesagt, mit einem Blutdruckgerät machen oder ich hole mir eine Smartwatch, ja, dass ich sicher bin, dass ich kein verborgenes Vorhofflimmern bekomme.
So, und wer das alles einhält, der hat zumindest die stillen Risiken im Griff. Und deshalb glaube ich, dass die Folge schon wert ist, dass man sie sich vielleicht sogar zweimal anhört, oder Markus?
Ja, gute Idee, Thomas. Gute Idee.
Oder gutes Schlusswort, wie auch immer.
Beides, ja?
Beides. Markus, vielen Dank und in unserem Fall jetzt ein schönes Wochenende. 2. Advent steht an.
Bis zum nächsten Mal, Thomas. Vielen Dank dir auch.
Danke. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.